Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Herbsttag.
Letzter Sonntag im August. Schön langsam werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass der Herbst Einzug hält. Naja, noch fallen die Blätter nicht von den Bäumen, noch stehen uns sicher milde, wenn nicht sogar warme Tage bevor, umso mehr. Aber lassen sich die Momente zwischen Sommer und Herbst genießen, womöglich mit Spaziergängen in der Natur. Dazu lade ich Sie ein. Andrea Stopp begrüßt Sie zu den Reisenotizen. Auf dem Programm steht der Nymphenburger Schlosspark, der Traunweg in Oberösterreich, Quebec, in Kanada. Und auf den Ararat geht's, den höchsten Berg der Türkei. Und wir besuchen Kyritz, kleine Stadt in der Ostprignitz, die nicht ganz zu Recht an der Knatter heißt.
Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren. Lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern.
Rilke haben Sie mit Sicherheit erkannt. Die Stimme gehört Gottfried John. Und das Ganze ist aus dem Rilke-Projekt von Schönherz und Flair. Hat mich gerade jemand angerufen, der gesagt hat, ich gehe heute auf dem Wannsee Wasserski fahren. Also ganz so schlimm ist es mit dem nahenden Herbst offenbar dann doch noch nicht. Wir besuchen München. Am 25. August vor 175 Jahren wurde der spätere bayerische König Ludwig II. Im Schloss Nymphenburg geboren. Berühmt wurde der Wittelsbacher ja vor allem durch seine Schlösser, aber auch als Pleitier. Einer seiner Vorgänge, das war kein direkter Vorfahrer, aber einer seiner Vorgänger stand ihm da in nichts nach. Max Emanuel, Kurfürst von Bayern zwischen 1679 und 1726. Der baute unter anderem Schloss und Park Nymphenburg zur Sommerresidenz aus. Bei seinem Tod hinterließ er seinem Sohn Karl Albrecht Schulden in Höhe von 30 Millionen Gulden. Aber durch seinen Kunstsinn, aber auch den seiner Nachfolger, ist der Nymphenburger Park bis heute in ein ja geradezu mythisches Licht getaucht. Meine Kollegin Judith Leister war unterwegs in, wie er auch heißt, Pans Garten.
Im Jahr 1662 gab es frohe Kunde am Hof des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria. Endlich, nach 10 Jahren, hatte seine Frau Adelheid von Savoyen einen Sohn zur Welt gebracht. Er erhielt den Namen Max Emanuel. Aus Dankbarkeit, so heißt es, kaufte Ferdinand Maria westlich von München ein Grundstück für seine Frau, auf dem das Schloss und der dazugehörige Park Nymphenburg entstanden. Der Name Nymphenburg war kein spontaner Einfall der Kurfürstin. Er geht auf eine Sage zurück, wonach einer ihrer Vorfahren einst einen Ring von einer Nymphe, der eigentlichen Herrin des Landes, erhalten hat. Seit der Antike gibt es die Vorstellung von Nymphen, verführerischen Naturgeistern, die ihre Seelen in bestimmten Elementen der Natur versenken, in Bergen und Bäumen, Quellen oder Seen.
Sie müssen es sich vorstellen, das ist eine der...
Gemeinsam mit Doris Fuchsberger, Albrecht Vorherr und Neven Denhauser, alle drei Kunsthistoriker und Mitglieder der Bürgerinitiative Gemeinsam für Nymphenburg, streife ich durch den Park, um den Geheimnissen von Nymphenburg auf die Spur zu kommen.
Hören wir es schon rauschen, die Quelle, die vermeintliche Quelle?
Albrecht Vorherr, der jahrzehntelang Kastellan in Nymphenburg war, steht vor einer künstlichen Quelle im Nymphenburger Schlosspark und zeigt auf 2 steinerne Figuren im Halbdunkel der Nadelgehölze. Auf einem Felsmassiv lagert der antike Gott Pan, halb Bock, halb Mensch, und spielt die Flöte. Neben ihm ein Ziegenbock, der irgendwann im Lauf der letzten 200 Jahre die Hörner eingebüßt hat. Vorherr erklärt.
Er ist der Gott der Hirten, der will zur Mittagszeit seine Ruhe haben. Wenn man ihn stört, dann wird er grantig und versetzt den Störer in panischen Schrecken. Und weil er Hörner hat, Geißenhörner, hat man im frühen Christentum gesagt, das ist der Teufel, den betet ihr nicht mehr an. Das ist auch ein sexuell hochentwickelter, wir wollen uns da auch ein bisschen gezähmter verhalten. Und so wurde der als Teufel verdammt.
Schon in der Antike galt Pan als schillernde Figur. Selbst die Herkunft des stets lüsternen Halbgotts war nur ungefähr bekannt. Als Gott der Schafe und des Viehs, der Hirten und Jäger, schweifte er frei durch die Berge. So der Mythos. Und als Vorsteher der Nymphen spielte er abends auf der Flöte, während die Nymphen den Reigen tanzten.
Das sind ganz idyllische, ruhige, harmonische Ansichten. Buchenwälder, Licht durchflossen. Wir stehen jetzt auf der Schwelle zwischen diesen Welten, Drama und Idylle. Es wird auch kulturgeschichtlich als ein Pan-Idyll bezeichnet.
Im Zeichen der Nymphen und des Pan ließen die bayerischen Herrscher in ihrem Garten den alten Traum von Arkadien, dem Ort, an dem alle Geschöpfe friedlich miteinander leben, wiedererstehen. Sie erschufen eine göttlich beseelte Landschaft. Ein Fantasiereich, in dem Müßiggang und Sorglosigkeit herrschen sollten und in dem man sich dem Divertissement, dem Spiel, den schönen Künsten, der Jagd oder dem Feiern hingab. Der Panbrunnen, der sich hier so illusionistisch in die umgebende Natur einfügt, entstand 1815 im Rahmen der Umgestaltung des Parks in einen englischen Landschaftsgarten mit 2 Seen, kleinen Hügeln und Tälern, einem Apollo-Tempel und einer Menge grünem Rasen. Doris Fuchsberger, die mehrere Bücher verfasst hat, weiß, dass die spätere bayerische Königin Caroline den Anstoß gab.
Dann kam die Caroline 1799 das erste Mal nach Nymphenburg und ihr Mann hat alles getan, dass er sich wohlfühlt, Und dann ist sie gekommen und hat sich umgeschaut und hat gesagt, es ist hier alles so altfränkisch. Und dann gingen bald die Umbaumaßnahmen los im Schloss und auch im Park.
Und Neven Denhauser fügt hinzu,
Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts hatte man eine gewisse Ablehnung entwickelt gegenüber diesen Gärten, die man mit dem Absolutismus verbunden hat. Sckell wandelt jetzt diese geometrischen Strukturen des Parks um in eine Reihung von dreidimensionalen Landschaftsgemälden. Diese kann man nur erfahren, wenn man als Spaziergänger innerhalb des Wegenetzes geht. Es ist also wie in einem Theater, es ist wie ein Bühnenbild.
Der Landschaftsgestalter Friedrich Ludwig Sckell, der auch den Englischen Garten in München kreierte, orientierte sich dabei an den idyllisch-arkadischen Gemälden von Claude Lorrain. Doch in der symmetrischen Anlage des Parks mit dem Mittelkanal oder dem Bereich direkt hinter dem Schloss sind noch Rudimente des französischen Gartens erkennbar, den Max Emanuel, der barocke Kurfürst, vor rund 300 Jahren hat anlegen lassen, als er Schloss und Park auf die heutigen Ausmaße erweiterte. Wir stehen vor dem grünen Brunnhaus im sogenannten Dörfchen. Hinter den Fassaden eines inszenierten Bauerndorfs aus dem 18. Jahrhundert verbirgt sich die historische Technikzentrale für die Wasserspiele im Park. Der Technikhistoriker Michael Eckert hat das gigantische Wasserbauprojekt erforscht, mit dem Max Emanuels Gartenumbau begann.
Ja, das Vorbild für diese Anlage war Versailles, das Schloss des Sonnenkönigs, der Park des Sonnenkönigs, der galt für viele Monarchen im 18. Jahrhundert als Vorbild. Und entsprechend hat man auch versucht, die Vielzahl der Wasserspiele am Vorbild von Versailles einzurichten.
Geplant war ein riesiges Kanalsystem, das mehrere neue Schlösser des Kurfürsten mit der Münchner Residenz verbinden sollte. Nicht alles wurde realisiert, aber in und um Nymphenburg entstand unter der Leitung eines Schülers, des Versailler Gartenarchitekten André Le Nôtre, ein ganzes Netz von Kanälen. Entscheidend war die exakte Vermessung des Terrains.
Auch in Nymphenburg kam es entscheidend darauf an, bei dem flachen Gelände in der Münchner Schotterebene die Kanäle so anzulegen, dass das Wasser auch wirklich fließt, bei geringstem Höhenunterschied.
Den nötigen Druck für die mehr als 600 Fontänen des Parks erzeugten unter anderem zwei Wassertürme am grünen Brunnhaus. Der ehrgeizige Kurfürst konnte zufrieden sein. Zwar hatte man zahlenmäßig weniger springende Wasser als Versailles. Diese funktionierten aber, anders als in Frankreich, rund um die Uhr. Einzigartig in Europa. Vor 200 Jahren ersetzte man die Wassertürme durch ein neues System, das der Ingenieur Joseph Bader aus England mitgebracht hatte. Die beiden Fontänen aus dieser Zeit werden heute nur noch stundenweise betrieben. Zweimal am Tag kommt ein Angestellter der Bayerischen Schlösserverwaltung und setzt die Fontäne hinter dem Schloss in Gang.
Ich bin der Herr Hinterseher. Ich habe diese Woche die Brunnwarttätigkeit. Ich öffne immer zuerst das große Wasserrad, langsam, dann gehe ich rüber zum zweiten Wasserrad und dann gebe ich richtig Gas.
Langsam und immer schneller laufen die Räder an, die die Kurbelwelle antreiben. Pumpenkolben schwingen auf und ab. Der in den gusseisernen Windkesseln aufgebaute Druck wird über Rohre in Richtung Fontäne gepresst. Doch das Nymphenburger Wassersystem birgt noch mehr Überraschungen. Nur wenige Meter vom Dörfchen entfernt braust es in der Tiefe. Eine Schleuse unterbricht den ruhigen Fluss des Seitenkanals. Doris Fuchsberger blickt nach unten.
Da tost das Wasser jetzt sicher 3 Meter runter. Und diese Treppen, die schauen ein bisschen aus wie ein Bauwerk von den Azteken oder Mayas. Und das ist aber genau die Breite, die der Kavalier gebraucht hat, um seine Dame mit dem ausladenden Reifrock galant hier herunterzuführen oder hinauf.
Tatsächlich stammt die Schleuse aus dem Jahr 1722. Das Kanalsystem im Park diente nämlich auch der Vergnügungsschifffahrt. An Schleusen wie dieser musste die Hofgesellschaft aussteigen und warten, bis ihr Schiff passiert hatte. Die Höhepunkte des geselligen Treibens jedoch spielten sich im großen Nymphenburger Kanal ab.
Da waren ja Gondeln und da relativ große Schiffe. Auf einem hat man speisen und tanzen können. Das war die sogenannte große Maschine. Also man ist da den großen Kanal zwischen der Hochallee raufgefahren bis zur Kaskade und wieder runter. Teilweise ist das auch getreidelt worden, mit Pferden gezogen worden. Das sind so Anlegestellen.
Eine Ansicht des venezianischen Malers Canaletto von 1761 zeigt die Parkseite des Schlosses. Im Vordergrund des Barockgartens mit seinen geometrischen Formen, Blumenrabatten und Fontänen sieht man eine Gesellschaft, die sich auf prächtigen Gondeln und Barken amüsiert. Max Emanuel war ein weitgereister Mann, was in der Gestaltung des Parks und besonders der Parkburgen, kleinen Lustschlösschen, die wildesten Blüten trieb. 5 Jahre lang kämpfte er als Feldherr an der Seite des Habsburger Kaisers gegen die Türken, war dann Statthalter in den habsburgischen Niederlanden. Um Kaiser zu werden, verbündete er sich mit Ludwig XIV., was ihm fast 10 Jahre Reichsacht einbrachte. 1715 kehrte er nach Bayern zurück und nahm seine Bauvorhaben wieder auf. Einen Steinwurf vom Pahnbrunnen liegt die Badenburg am dazugehörigen See. Insgesamt 4 Parkburgen ließen sich Max Emanuel und nach ihm sein Sohn Karl Albrecht zwischen 1716 und 1739 bauen. Um die meisten von ihnen tröpfelten und plätscherten damals Wasserspiele. 3 dieser Lustschlösschen wurden von Josef Effner entworfen. Nur Karl Albrechts Amalienburg, eine Perle des Rokoko, wurde von François de Cuvilliers geschaffen, der bei Effner gelernt hatte. Eine Freitreppe führt in die Badenburg. An den Wänden des großen marmornen Festsaals mythische Wesen wie Drachen und Zwingsen, aber auch nackte Menschen bei Müßiggang. Darüber die Büsten römischer Cäsaren. Albrecht vorher steht auf der Empore über dem leeren Schwimmbecken, dem größten fürstlichen Swimmingpool seiner Zeit. An der Decke ein Gemälde mit Wassernymphen, die sich neckisch im Schilf verstecken, dazwischen Eroten. Hier badete der Hochadel in baumwollenen Leibchen.
Man kann hinter den Ochsenaugen geht eine Treppe runter und dann kann man sich auf diese Marmorbank setzen. Oder man kann schwimmen. Die Männer können natürlich schwimmen. Vom Militär haben die das gelernt. Frauen konnten damals überhaupt nicht schwimmen und das war natürlich großes Gaudium, denen dann ein bisschen unter die Arme zu greifen.
Die bayerische Bevölkerung vermutete hier die wildesten sexuellen Ausschweifungen.
Geschichten gehen so, dass hier oben blinde Musiker Instrumente gespielt haben und gesungen haben, während da unten sich die Badeorgie abgespielt hat.
Ein Fake. Kein Fake ist jedoch, dass das Bad vom Orient inspiriert ist.
7 Badewannen waren da aus Marmor mit Heißbad, Kaltraum. Und das hat ganz klar türkische Vorbilder. Da war Max Emanuel ja unterwegs in den Kriegen gegen das Osmanische Reich. Auf dem Balkan war er in Ungarn. Und hat solche Hammams kennengelernt.
Analog zur Badenburg steht an dem anderen großen See des Parks die Pagodenburg, die durch ihr exotisches Flair besticht. Vorbild hierfür war der Bagdad-Kiosk im Topkapi-Serai in Istanbul. Über dem Eingang ein Faunskopf mit spitzen Ohren.
In einem ebenerdigen Salon sehen wir viele Delfter. Fliesen in Blau und Weiß, ganz typisch, auch mit Landschaftsmotiven, mit Schifferteil-Motiven aus Holland. Porzellan gab es noch nicht, man hat sich mit Delfter Fliesen beholfen. Und deshalb in derselben Blau-Weiß-Malerei die Chinoiserien mit einem Mandarin, der einen Turban aufhat und eine Feder.
Im Obergeschoss müssen wir erst einen Fensterladen öffnen, damit Licht auf das wertvolle Interieur fällt. Tapeten und Mobiliar mit Papageien, Seeschlangen und Drachen, Nymphen und Faunen. Exotik und Fantastik. Er träumte Welten, vor allem aus China und dem Orient. Von den Fenstern aus konnte die Herrscherfamilie auf ein längst verschwundenes Amphitheater schauen, in dem Pantomimen und Theaterstücke stattfanden. Und vor der Pagodenburg spielte man Mai, das Minigolf des Adels, oder tanzte. Ganz anders dagegen die in einem Parkwinkel versteckte Magdalenenklause mit christlich-abendländischer Symbolik. Innen kontrastiert ein dunkel und streng gehaltener Wohntrakt mit einer Kapelle, die der heiligen Maria Magdalena gewidmet und im Stil einer manieristischen Grotte ausgestaltet ist. In dieser Eremitage schlüpfte der nun schon betagte Max Emanuel, der die Eröffnung der Klause selbst nicht mehr erlebte, in die Rolle des Büßers. Doch Buße und Einkehr hatten einen doppelten Boden. Unter der Klause war eine Küche. Allein 200 teure venezianische Gläser sollen bei der Einweihungsfeier zu Bruch gegangen sein. Das ruinöse Äußere der Klause führe oft zu Missverständnissen, sagt Doris Fuchsberger.
Die Leute, die sagen oft, jetzt haben sie es immer noch nicht hergekriegt, weil sie nicht wissen, dass das eine künstliche Ruine ist.
Im Süden des Parks liegt die liebliche Amalienburg, ein Ursprungsort des Rokoko in Deutschland. Kurfürst Karl Albrecht ließ das Schlösschen bauen, um seine eifersüchtige Ehefrau Amalie, immerhin die Cousine Maria Theresias, günstig zu stimmen. Über dem Eingangsportal ruht die Jagdgöttin Diana. Albrecht vorher zeigt auf das Dach. Von dort schoss der Adel auf Vogelvieh, das vorher Hunde und Treiber aufgeschreckt hatten.
Dann sind die Fasane hochgestiegen und waren direkt vor der Flinte. Die Hofgesellschaft war auf dem Ansitz hinter dem Gitter auf dem Balkon gestanden und hat dann ein leichtes Spiel gehabt, hier Fasane abzuknallen.
Wir gehen durch ein weiß-blaues Schrankzimmer mit ebenerdigen Kojen für die Jagdhunde. Wie zur selben Zeit Friedrich der Große liebte auch Amalie Whippets, die britischen Windhunde. In den folgenden Sälen quellen an den Wänden endlose Blumengirlanden aus Füllhörnern, speiben ineinander verschlungene Delfine Wasser, räkeln sich wieder einmal mit Weinlaub bekränzte Faune und schlangenschwänzige Nixen. Dazwischen Musikinstrumente. Albrecht vorher schwärmt.
Silber, nicht mit Gold, sondern mit Silber belegt. Farblich verklammert in Gelb und Blau. Pastellfarben herrschen hier vor. Keine Knalleffekte. Es soll aus einem Guss wirken. Es ist überzogen, fast überkrustet von Ornamenten, teilweise bildhaft, die immer wieder auf die Jagd anspielen. Und andere Ornamente, die diese Rokai bilden.
Die Rokai, ein muschelförmiges Ornament, gab dem Rokoko seinen Namen. Die bayerischen Stuckateure, Bildhauer und Freskenmaler, die hier wirkten, darunter Johann Baptist Zimmermann, schufen später auch das Dekor der berühmten Wieskirche. Der letzte Raum beherbergt die Prunkküche der Königin. Man dürfe sich aber nicht vorstellen, betont vorher, dass die Königin die Grafen bekocht habe. Auch hier liebte man das Spiel mit der Illusion, die Maskerade.
Man hat hier so getan, als würde man ein bisschen kochen und köcheln, wenn man sich wieder mal so als Bauer verkleidet hat oder als Fischer und als armer Landmann. Dann konnte man hier wirtschaften, so nannte man die Spiele, oder Bauernhochzeiten feiern in dieser wunderschönen Küche.
Über den ganzen Raum verteilt, holländische Kacheln mit Blumengebinden, biblischen Motiven und Chinoiserien. Dazu weiß-blaue Zeichnungen von Joseph Pascaline Moretti, die ein groteskes China zeigen, das sich in fantastische Ornamentik auflöst.
Ein Hund geschlachtet, da raucht einer eine Opiumpfeife. Und der eine Mandarin fährt in der Rikscha spazieren mit Glöckchen dran. Also hier ist fremde Welt gefeiert worden.
Doch die kunstvolle und kunstsinnige Welt von Nymphenburg ist in Gefahr. Nicht nur durch den Klimawandel oder allfälligen Vandalismus. Um Schloss und Park dauerhaft zu schützen, setzen sich Doris Fuchsberger, Neven Denhauser und Albrecht Vorher dafür ein, dass Nymphenburg UNESCO-Weltkulturerbe wird. Die Gefahr ist akut. Für das geplante Naturkundemuseum Biotopia soll ein Teil des Nordflügels abgerissen werden. Schon 2021 könnten die Bagger anrücken. Zwar handelt es sich nicht mehr um den Originaltrakt aus dem Jahr 1718. Der wurde von den Nazis zerstört. Aber der aktuelle Architekturentwurf würde das Schlossensemble ruinieren, findet Neven Denhauser.
Es ist geplant, dass es anschließt an den bestehenden Schlosstrakt mit einer riesengroßen Bogenöffnung, die wesentlich breiter ist als alle anderen Torformate in der Schlossanlage. Dann folgen seitlich raumhohe Fenster, die nach den letzten Entwürfen mit goldenem Aluminium umrahmt sind.
Wenn sowas in Versailles passieren würde, würde die ganze Welt aufschreien.
Te Deum, dargebracht von der Musica Antiqua Köln, Jean-Baptiste Lully. Diese Musik des französischen Hofkapellmeisters war ja zur Zeit des Kurfürsten Max Emanuel, also frühes 18. Jahrhundert, in München sehr beliebt. Vielen Dank an Judith Leister, dass sie uns mitgenommen hat in den Nymphenburger Schlosspark. Es bleibt uns noch eine kleine Minute bis zu den Nachrichten. Der Münchner Akkordeonist Georg Schwenk spielt uns den Blasius Bohrischen. Und gleich dann geht's nach Oberösterreich.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, hier ist wieder Andreas Stopp mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zweiter Teil, sonnig und warm, offenbar in der Gegend um Berlin, trotz Regenvorhersage. Und von der Alpen-Südseite zum Beispiel höre ich, dass es regnet, regnet, regnet und dort sinken die Temperaturen und es soll bis auf 2000 Meter hinunter schneien. Also ein, wie soll ich sagen, ein letzter Sonntag im August mit ziemlichen Wettergegensätzen. Wir gehen gleich in die Alpen und hören dazu zunächst ein traditionelles Volkslied aus Oberösterreich. Die drei Brüder heißt es. Es ist ein dreistimmiger Gesang und die Gruppe, die wir Ihnen bieten, heißt Federspiel. Willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs.
Jo, mir sind heut drei Brüder, der Gescheidere bin ich, holo der jeder hat ein Schatzal. Das Schönere hab ich, holo der es kennt uns ein Geiger. Es kennt uns ein Schlang, holo der denn mir sind Strabanzer. Heut tut und morgen da, und es kennt uns ein Geiger. Es kennt uns ein Schlang, holo der denn mir sind Strabanzer. Heut tut und morgen da. In Storsam a gesessen, ham träumt von der Welt, holo daro, mir wären Musikanten. Und schwimmen im Geld, holo daro, so haben wir sie zusammengespült. Zusammengespült haben wir sie, holo daro, denn wir sind Strabanzer, heut dort und morgen da. Haben sie uns gesagt, Musikanten sind schwindliche Leid, holo der rote Ohren gingen hacken. Und mir haben wir Freit, holo der rote, wer's glaubt, soll sie sputen. Auf Salz und beschweren, holo der rote, mir sind Strabanzer. Und es habt uns gern, und wer's glaubt, soll sie sputen. Auf Salzamt beschweren, holo der rote, mir sind Strabanzer, und es habt uns gern.
13 Minuten nach 12, der Sonntagsspaziergang. Die Alpen ziehen sich wie ein Band durch Österreich. Darüber im nördlichen Alpenvorland ziehen sich die Donau, die Westbahn und die Westautobahn entlang an diesen Alpen vorbei. Wer die Berge erreichen möchte, muss die großen Wege verlassen und auf die Berge zugehen. Am besten geht das entlang eines Flusses. In Oberösterreich ist es die Traun, die das Alpenvorland mit dem Salzkammergut verbindet. Auf ihr wurde viele Jahrhunderte das Salz aus den Alpen zur Donau gebracht. Die Traun sorgt für Wasser, für Transport, Energie, für Fische und sie verbindet die Landwirtschaft im Alpenvorland mit der Papierindustrie, die sich dort angesiedelt hatte. Lothar Bodingbauer und Ingrid Rachbauer haben die Traun 32 Kilometer von Lambach an der Westbahn bis nach Gmunden ins Salzkammergut zu Fuß begleitet.
Die Navigation ist denkbar einfach. Wer das Wasser verliert, hebt seinen Blick und sieht immer vor sich den einen Berg, den wirklich alle kennen, die man hier trifft.
Sie meinen wahrscheinlich den Traunstein, oder?
Das ist der Wächter des Salzkammerguts, der Traunstein.
Ja, unser Traunstein sieht man von Weitem, ja.
Der thront natürlich über den Traunsee.
Das ist einfach ein markanter Anhaltspunkt.
Und das ist der Berg, den alle Mitbrüder beim Aufwachen sehen, wenn sie den ersten Blick Richtung Süden werfen. Je nachdem, ob er Wolken verhangen ist, eine klare Sicht ist oder diesig, dunstig, kann man schon eine kleine Prognose abgeben.
Und der Blitz schlägt auch wirklich ins Stift Lambach ein. 3 Sekunden braucht der Schall für einen Kilometer. Die hat er nicht voll ausgeschöpft.
Wenn ich unterwegs bin und dem Fluss der Traun folge, so kann ich durch die Bögen der Traun, die Meander, die Landschaft immer wieder verschoben und versetzt sehen.
So beschreibt Abt Maximilian Neunlinger seine Heimat als Benediktinermönch hier in Lambach über der Biegung am Fluss.
Das sind die Türme, die sich abwechseln. Das ist die Mariä-Hilf-Kapelle, die Kalvarienbergkirche, Stadl-Paura, mehrere Türme und das Stift. Und in ihren Proportionen verraten sie nicht gleich beim ersten Anblick, wer oder wer der Größte ist.
Die Sonne leuchtet rein und die Lichtspiegelungen sind natürlich fantastisch.
Der Tauchlehrer Harald Buchner kennt die Welt der Traun auch unter Wasser.
Meistens so gelblich-grün sind die Sonnenstrahlen, die was unten natürlich auf den Steinen sich reflektieren. Ja. Und die Wunderschein, wenn dann der Fisch daherkommt, der was durch die Sonnenstrahlen durchschwimmt und die grünen Seegräser mit der Strömung wacheln. Ja.
Im Sommer ist die Traun ein Naherholungsgebiet für Jung und Alt. Auf halber Strecke zum Traunsee befindet sich der Traunfall, ein 12 Meter hoher Wasserfall. Eine schwierige Stelle früher für die Flößer und Schiffer. Ab dem 16. Jahrhundert rumpelten sie über den sogenannten Fallkanal, eine Rampe aus Holz, die eingebaut wurde, um die Fahrt zu erleichtern. In Stadelpaura, flussabwärts, wurde die Fracht dann umgeladen in flachere Schiffe, weil die Traun ab dort weiter, aber auch seichter wird zur Donau hin. Lange Zeit wurden die Flöße und Schiffe nach getaner Arbeit stromabwärts verkauft, was zu einem Holzschwund im Salzkammergut führte. Kaiser Maximilian ordnete 1509 den sogenannten Gegenzug an. Vier Pferde zogen ein Schiff wieder nach oben, auf Treppelwegen, beladen dann, statt mit Salz, mit Getreide, Wein und anderen Gütern aus der Landwirtschaft des Alpenvorlands. Tassilo und Ernesto geben ihr Bestes.
Ja, lass ihn einfach, du lächelst einfach, passt alles.
Zwei weiße Hengste mit braunen und schwarzen Flecken, ein Fotoshooting für einen Bildband über Pferde am Wasser. Das Wissen um die Pferde ist auch nach dem Ende der Salzschifffahrt in der Region geblieben. Stadelpaura und Umgebung ist bis heute in Österreich das Pferdekompetenzzentrum. Mit Stallungen, Zucht, mit Wissen, Aus- und Weiterbildung. Der Wanderweg nach Gmunden führt ab Stadelpaura einige Kilometer lang entlang eines Zauns mit furchterregenden Tafeln vorbei. Nicht fotografieren, nichts anzünden, nicht hereinkommen, nichts angreifen. Alles hier drückt aus, bitte weitergehen, wegbleiben, es gibt hier nichts zu sehen. Stacheldraht. Der Wandernde wundert sich.
Hier in Stadelpaura befindet sich im Bereich der Traunauen das größte Munitionslager des österreichischen Bundesheeres und dieses ist durch diesen von Ihnen beschriebenen Zaun mit Warntafeln abgesichert.
Peter Bromberger ist stellvertretender Kommandant der Munitionsanstalt Stadelpaura.
Hier in diesem Munitionslager wird fast die gesamte Vielfalt der vom österreichischen Bundesheer verwendete Munition gelagert und die Sicherheit ist natürlich unsere höchste Aufgabe, die wir durchzuführen haben.
Im besten Fall ist hier also gar nichts los. Weiter Traun aufwärts liegt dann Steirermühl am Fluss. Dort wird das Papiermacherhandwerk nach wie vor gelehrt und im Papiermachermuseum auch an Besucherinnen und Besucher weitergegeben.
Machen wir Baumwollpapier. Das muss man natürlich mal gut aufrühren. Dann machen wir ein bisschen was ein.
Ernie Hindinger ist Museumsmitarbeiterin. Sie zeigt vor, wie Papier in der Steirermühl mit der Hand geschöpft wird.
Das haben wir da schon schön vorzerfasert. Reine Baumwolle mit Wasser verdünnt. Natürlich haben wir ein bisschen Leimstoff drinnen, damit man das Papier nachher beschreiben kann.
Energie, Wasser und Fasern. Das sind die Zutaten für Papier.
Wasser rinnt durch Sieb ab, Fasern bleiben am Sieb oben liegen. Das ist eigentlich seit 1900 Jahren das Grundprinzip vom Papiermachen.
Steirermühl ist in Österreich ein klingender Name. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Produktionskette vom Zeitungspapier bis hin zum Inhalt, das Wiener Tag- und Abendblatt, von einem Verlagshaus aus bedient, Steirermühl. Heute gehört die Papierfabrik einem finnischen Konzern und produziert mit einem Bruchteil an Mitarbeitern vollautomatisch auf modernsten Anlagen. Und dann liegt der Traunstein ganz nahe, der Traunsee, mit Gmunden als ersten markanten Ort im Gebirge. Um die 13.000 Einwohner hat diese Stadt am Eingang des Salzkammerguts. Die ersten Bewohner waren Fischer im 5. Jahrhundert. 1278 wurde Gmunden zur Stadt erhoben. Gmunden ist das Amphitheater der Eiszeit, sagen die Geologen. Gletscher, die gleichsam vor unseren Augen den Schutt der Berge abgetragen und in das Alpenvorland hinausgeschoben haben, in wenigen Jahrtausenden. Es entstanden Stufen und Schichten. Wer Zeit hat, schaut auch ein wenig von der Traun weg, in die Täler der Zubringerbäche. Zum Beispiel in Lambach, weiter draußen wieder in der Nähe der Westbahn.
Die Zuflüsse, die Bäche waren früher deshalb wichtig und fast wichtiger wie die Hauptgerinne, weil sie natürlich leichter zu bändigen waren. Ja, mein Name ist Peter Deinhammer und ich wollte eigentlich ein Schmied werden. Also mein Großvater war der Schmied und ich bin als Kind ganz viel bei ihm in der Werkstatt gewesen. Und er ist mit 87 Jahren gestorben und habe bis 3 Wochen, bevor er gestorben ist, gearbeitet. Der war wirklich eine Berufung.
Und bevor Peter Deinhammer dem Großvater als Schmied und heute als Schmiedelehrer gefolgt ist, wurde er Musiker für Orgel, Klavichord und Cembalo, weil ihn zuvor die Bahn ins Ausland gebracht hat, auf andere Wege. Verkehrswege prägen das Leben der Region, die Lebenswege an der Traun und der Nebel.
Wir zählen zu den Gegenden mit den meisten Nebeltagen in Österreich. Mitbrüder, die nicht hier gebürtig sind und aus Gebirgsregionen kommen wie Osttirol oder Heiligenblut in Kärnten, die leiden mitunter auch heute noch am Nebel, der ihnen völlig neu und fremd ist in dieser Dichte. Das ist bevorzugt im Herbst, es ist einfach eine bekannte Stimmung, wenn man beim Frühstück durch den Innenhof blickt und man sieht die Fenster vis-à-vis nur schattenhaft.
Abt Maximilian Neunlinger war als Jugendlicher in der Nachfolge seines Vaters auch einmal Marktfahrer. Er hat auf den Märkten in der Umgebung Ledergürtel verkauft an die harten Jungs, an die Vesperburschen. Für ihn wurde das Leben dann im Stift Lambach zur Berufung, als Benediktinermönch. Und so wechselhaft sich alles ändert, Stetigkeit ist neben dem Gehorsam und der klösterlichen Gemeinschaft eine der Grundregeln der Benediktiner.
Natürlich kann man das Benediktinerstift Lambach so wie Hallstatt anderswo nachbauen, wenn Sie das meinen, das ist möglich. Aber Sie würden uns schon entwurzeln von den Beziehungen und Bindungen hier im Ort, in der Region. Und Benediktiner sind Menschen, die sich nicht gleich bewegen lassen, einen Ort zu verlassen. Für uns ist es wichtig, in der Gemeinschaft beständig zu leben. Und natürlich braucht jede Gemeinschaft auch einen Ort, wo sie leben kann. Manchmal hätten wir uns schon gewünscht, dass wir ein kleineres Haus hätten. Diese Pläne hat jede Generation einmal gehabt, aber wir sind dann doch zu Hause geblieben.
Lothar Bodingbauer und Ingrid Rachbauer, meine Wiener Kollegen, waren unterwegs auf dem Traunweg. An jeder Anoa, zu Deutsch ein jeder ein Narr, so heißt eine Kultband aus der Steiermark. Und die spielen uns jetzt hier mit Akkordeon, Geige und Nasenflöte die Zwitscher-Mazurka. Vom Rhythmuswechsel geprägt unsere Musik heute im Sonntagsspaziergang. Ebenso unsere Beiträge, denn aus Oberösterreich geht's jetzt nach Kanada in die Provinz Quebec. Das ist ein Paradies für Naturliebhaber, für Sportler, für Genießer. Üppige Natur, 1,5 Millionen Quadratkilometer. Das ist dreimal so groß wie Frankreich. 8 Millionen Menschen, so gesehen nur, leben hier. Alle sprechen Französisch und Englisch. Durch ihre großen Gold-, Kupfer-, Zinkvorkommen gilt Quebec als Schatztruhe Kanadas. Und im Südteil dieser eigentlich doch recht rauen Landschaft liegt die Region Laurentide mit den waldreichen laurentischen Gebirgsketten. Rustikale Lodges sind ideale Ausgangspunkte für ausgedehnte Wanderungen. Im Sommer, im Winter kann man dort hervorragend Skisportarten machen. Ein Roadtrip führt unsere Autorin durch Ortschaften der Route de Belles Histoires, so heißt es ja, an der stillgelegten nördlichen Bahntrasse des früheren Bergbaus und der Holzindustrie. Es ist der Inbegriff einer malerischen Reise ins wilde Herz des südlichen Zipfels der Provinz Quebec. In Empfang nimmt uns Jadranka Cursar und auf geht's in die Region Laurentide.
Die Besiedlung in den Außenbezirken von Montreal wird immer spärlicher. Einige industrielle Gebäude säumen die Autobahn, die Transkanada 15. Nach einer halben Stunde lasse ich den Autoverkehr hinter mir. Vor mir fahren vereinzelt riesige Trucks. Die Größenverhältnisse versetzen mich in die USA. Nur die Straßenschilder mit ihren Rue und Sortie zeigen, dass ich im frankophonen Kanada unterwegs bin. Ich fahre auf die Bundesstraße 117 und biege nach wenigen Minuten auf die 133. Es sind noch 16 Kilometer zum Feriengebiet am See, dem Lac Morancy. In der Nähe befindet sich die stillgelegte Bahntrasse, die Le Petit Train du Nord, die für Fahrradfahrer erschlossen wurde. Die Straße wird irgendwann zur Schotterpiste. Links und rechts ein üppig grüner Mischwald, etwa ein Dutzend Holzhäuser, die wie Ferienwohnungen aussehen. Und schließlich sehe ich ein großes Holzschild. In einer golden verzierten Schrift steht Auberge du Lac Morancy. Ich parke und steige aus.
Oh, ja.
Eine sportliche Frau kommt mit ihrem Mountainbike angeradelt. Fabienne ist vor 20 Jahren aus Frankreich hierher ausgewandert. Dass die meisten wie ich wegen der wilden Natur kommen, irritiert sie nicht. Im Gegenteil, sie will mir ihre Nachbarschaft zeigen. Wir laufen zu einer Hütte, davor stehen zwei Jeeps.
Good.
Hallo.
Hallo.
Oui.
Hi.
Hallo.
We have a big, big land. We have private trails where we bring you and we make you experience the Jeep on the rocky, bumpy trails.
Heute werdet ihr eine Jeep-Tour machen. Unsere Wege sind naturbelassen. Die Steine bleiben dort, wo sie sind. Wir bieten viele Sportaktivitäten an. Ich übergebe euch an Frédéric und François. Viel Spaß!
So, I leave you with Frédéric and Francis to go visit the forest. Enjoy the ride, guys!
Wir fahren auf einen Hügel hoch in den Wald zum Aussichtspunkt. Ein atemberaubender Blick eröffnet sich über den weitläufigen See. Außen herum überall Mischwald aus Birke, Ahorn und Schwarzfichte. Der Tourguide François Corbeil erklärt.
The lake here has a fish shape.
Ah, yeah.
And Lake Ashigan, behind that's a rich lake of the village. That's where you have all the big houses.
Der See hat die Form eines Fisches. Hier sind auch die großen, teuren 20 Millionen Dollar Villen angesiedelt. Wir haben insgesamt 68 Seen. Der größte liegt im Dorf und heißt Lake Ashigan. Er ist 7 Kilometer lang und im Winter können ihn Hundeschlitten überqueren.
Im Wald fahren wir weiter zum Areal der 134 sibirischen Huskies. Dutzende großzügige Zwinger garantieren die Bewegungsfreiheit der Tiere. Die Hunde werden regelmäßig trainiert, selbst außerhalb der Saison. Auch Fabienne geht mit ihnen joggen. Canicross heißt die Sportart, eine Form des Zughundesports. Der Hund läuft dem Menschen voran, gelenkt wird er mit Stimmkommandos.
Ja, so as you've seen down there, I take a harness.
Wie du siehst, nehme ich einen Laufgurt und dann laufe ich mit dem Hund die Route bis zum anderen See. Dafür brauche ich etwa eine halbe Stunde.
Der Laufgurt ist 2 Meter lang. Sieht dich der Hund? Er hilft mir beim Joggen.
Yeah, they help me. They help a lot to run.
Ich fahre zurück auf die Bundesstraße 117, etwa eine halbe Stunde weiter nördlich. Ich will mir hübsche Ortschaften ansehen, entlang der 284 Kilometer langen Strecke de Route de Belles Histoires, die Einblicke in die Vergangenheit der Holz- und Bergbauindustrie offeriert. Das Städtchen Val David ist bekannt für die vielen Künstler, die hier leben, und das legendäre Musikcafé La Butte, das in den 1960er und 1970er Jahren einen Kultstatus genoss, weil bekannte Chansonsänger wie Félix Leclerc oder Plume La Traverse hier auftraten. Neben Cafés säumen Kunstgalerien und bunte Geschäfte die schmucke Hauptstraße. Ein Glaskünstler stellt sich in seiner Werkstatt vor, der Bunsenbrenner läuft.
Bring this together. Welcome to my studio. My name is Jonathan Leon. My company specializes in jewelry.
Willkommen in meinem Studio. Ich heiße Jonathan Leon. Mein Unternehmen ist auf Schmuck- und Modeaccessoires spezialisiert, die aus einem speziellen Glas bestehen. Otto Schott hat 1887 das Borosilikat entwickelt, das die Wissenschaft und die Medizin revolutionierte. In diesem Glas konnte man zum ersten Mal Stoffe bis zum Siedepunkt erhitzen. Das Glas ist härter und leichter als venezianisches Glas oder Kristallglas.
Der Mann mit Schutzbrille erhitzt ein dünnes Glasrohr der Größe eines Trinkhalms und zieht es mit einer langen Pinzette auseinander. Mit wenigen Handgriffen formt er eine kleine Kugel, die er anschließend in unterschiedliche Pigmente taucht.
Was ich tue, ist, ich tauche das Glas in Farbe, in Pink, Violett und Bernstein. Ich erhitze die Farbe und es entsteht eine Sublimation, bei der sich die Pigmente im Gas auflösen und das bunte Muster entsteht.
Ich sitze wieder im Auto und fahre weitere 50 Kilometer nach Norden zum Nationalpark Mont Tremblant, der in seiner Entstehungszeit 1895 mit einer Haltestelle an die Bahntrasse erschlossen wurde. Ich habe mich mit einem Ranger vor dem Discovery Center verabredet, vor einem modernen Designgebäude aus Holz.
So, my name is Eric Loiseau. So, I'm a naturalist in Parc National du Mont Tremblant.
Mein Name ist Eric Loiseau. Ich bin Naturforscher im Nationalpark. Mont Tremblant ist das größte geschützte Territorium im Süden Quebecs. Es erstreckt sich über 1510 Quadratkilometer mit 400 Seen, unzähligen Bächen, 6 Flüssen und viel Lebensraum im Wasser und am Land.
In seiner khakifarbenen Uniform mit Hut erklärt der studierte Biologe die Geologie des Bergmassivs.
Because we are in a mountain range, the Laurentian mountain range. So it's a billion years old.
Wir befinden uns in der Laurentischen Gebirgskette. Sie ist 1 Milliarde Jahre alt und war ursprünglich 10-mal höher als heute. Als Naturforscher bin ich auch ein Reiseführer und Geschichtenerzähler. Wir laden jeden Abend zu Lesungen ein, im Sommer draußen am Lagerfeuer.
And some around a campfire.
Erzählt werden Geschichten über die Ureinwohner oder den Biber, dem Nationaltier Kanadas. Der Nager ist für abgestorbene Baumstämme verantwortlich, die überall am Straßenrand aus den dunklen Sümpfen emporragen.
On y répond de vive voix, elle gambade sur les grands chemins. Elle est un peu sans foi ni loi et elle glisse entre les mains.
Die Quebecos sind stolz auf ihre Natur, Kultur und ihre Siedler. Damals, als der französische Seefahrer Jacques Cartier 1535 den Saint-Laurent-Strom entdeckte, bekam er von den Ureinwohnern Biberfelle geschenkt, die zum Verkauf sitt wurden. Viele Siedler bewegten sich im 17. und 18. Jahrhundert mit den Holzkanus der Ureinwohner, den Rabaskas, entlang der Wasseradern, um zu jagen. Heute leben wieder etwa 1 Million Biber in der kanadischen Provinz Quebec. Und genauso viele Seen soll es hier geben. Deswegen sind in den wärmeren Monaten Wasserflugzeuge ideal. Auch Touristen nutzen sie, um in entlegene Gebiete zu gelangen, weit ab der Zivilisation. 1 Stunde Autofahrt, dann endet die Route de Belles Histoires in Mont-Laurier. Der Eigentümer eines Wasserflugzeugcharters redet mit seinen Gästen.
Hi, my name is Norman Wallet. I'm bush pilot since 1972.
Hallo, mein Name ist Norman. Ich bin seit 1972 Buschpilot und wir befinden uns nördlich von Mont-Tremblant an einem Flugplatz mit einigen Hütten für Jäger und Fischer.
Some hunting and fishing cabins.
Merci beaucoup.
Non, merci à vous.
Okay, bye. So we have many people coming from France, just like those here.
Es kommen viele Besucher aus Frankreich. Zu unserer Flotte gehören drei Beaver und eine Cessna.
We got three Beavers like this one. We got one Cessna and one other, like the biggest one that you're gonna fly with. And today that's a beautiful weather.
Heute haben wir tolles Wetter. Mein Sohn Jesse wird euer Pilot sein. Ich habe vier Söhne und wir alle lieben unseren Job.
We enjoy our job.
Ich laufe zum Steg und steige in das Wasserflugzeug. Alle Fluggäste bekommen Ohrschützer. Der Pilot lässt den Flieger eine Weile über den See gleiten, bevor wir abheben und durch das Fenster unter mir eine gigantische Seenlandschaft hervorscheint. Und spätestens dann begreife ich, dass ich nur einen winzigen Teil der weiten Wildnis von Quebec gesehen habe.
Und da geht's mit ihr dahin in die Lüfte. Jadranka Kursar aus den Laurentides, dem wilden Paradies für Kultur- und Naturliebhaber. Popuri heißt das kanadische Tanzlied, das nun folgt, gesungen auf Französisch, aber auch mit irisch-schottischen Einflüssen drin.
Tempête, quand j'ai vu la caresser, quand j'ai un petit coup en tête, je ne peux m'en empêcher. Lilililam, talililam, talililam, talililam. Le matin, quand je me lève, je mets ma main sur le cou de ma bouteille, je lui fais faire un coup. Si tu me grondes, j'abandonnerai le logis. C'est dans ma plus haute chambre, j'y ferai porter mon lit. Taradididam, 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 taradididam. Ma petite pidène, j'ai qui m'en repente. Ma petite pidène, j'ai qui m'en partout. Si t'es mal à tout bas, t'es sain, nous.
Vor 1 am letzten August-Sonntag. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Jetzt wird es nochmal anstrengend, sportlich herausfordernd. Wir rollen zu Fuß hinauf auf den höchsten Berg der Türkei. Das ist der Ararat, 5137 Meter hoch. Ein Mythos, den Armeniern gilt er als heilig. Christen vermuten, dass auf ihm die Arche Noah gestrandet sei. Der imposante Berg an der Grenze zu Iran und Armenien ist aber auch ein Ziel von Bergsteigern aus aller Welt. Unser ARD-Türkei-Korrespondent Christian Buttgereit hat diese Herausforderung von steilen Anstiegen, kalten Nächten und dünner Luft angenommen.
Ein Gewitter zieht über die Hänge des Ararat. Regen prasselt gegen das Zelt, dann Hagel. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. In wenigen Stunden soll es losgehen auf den Gipfel des höchsten Berges der Türkei. Mit 5.137 Metern ist der Ararat höher als alles, was die Alpen zu bieten haben. Begonnen hatte die Besteigung vor 2 Tagen auf etwa 2.200 Metern. Über eine felsübersäte Graslandschaft ging es stetig bergan, aber noch nicht besonders steil. Den Gipfel immer vor Augen. Bis zum ersten Basiscamp auf 3.300 Meter Höhe lief für Çağdaş, einen 42-jährigen Lehrer aus dem südtürkischen Muş, alles bestens.
Ich fühle mich super. Es ist etwas kühl, aber die Ansicht des Ararats ist sehr schön. Wenn ich es bis zum Gipfel schaffe, werde ich glücklich sein. Ich bin in der Natur, die Gruppe ist sehr angenehm, es ist alles bestens.
Die Gruppe, das sind 10 Männer und eine Frau aus der Türkei, Spanien, Norwegen und Deutschland und Bergführer Orhan. Orhan erklärt den Aufstieg, erst auf 3.300 und dann zum zweiten Basiscamp auf 4.200 Meter. Von dort soll es in der Nacht auf den Gipfel gehen. Orhans Reiseagentur Ararat Travel kümmert sich um die Pferde für den Gepäcktransport und die Zelte für die Nächte am Berg, genauso wie um die Hotelzimmer vor und nach der Besteigung.
Wir organisieren alles rund um die Expedition. Pferde, Autos, Bergführer, Kochhelfer. Das gleiche tun wir für Touren auf den Damavand im Iran und nach Armenien auf den Aragas.
Die Regierung schreibe vor, sagt Orhan, dass der Ararat nur mit einem Führer bestiegen werden dürfe. Am ersten Abend ist die Stimmung im Basislager noch ausgelassen. Ein Einheimischer, der sich hier um die Pferde kümmert, singt kurdische Lieder. Über dem Camp prangt auf einem Fels das Wappen der HPG, der kurdischen Volksbefreiungseinheiten, einer Unterorganisation der als Terrororganisation verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Damit klar ist, wer hier das Sagen hat. Gefährlich sei es für die Bergsteiger trotzdem nicht, meint Orhan.
Kurden, Türken, Iraner, Armenier, das ist ein sehr historisches Land hier. Manchmal müssen wir politische Entscheidungen respektieren. Wir können nichts tun, wenn die Regierung sagt, ihr könnt nicht gehen. Aber wenn die Regierung sagt, in den Bergen gibt es keine Schwierigkeiten, dann haben wir kein Problem.
Spürbarer ist eine ganz andere Gefahr, die dünne Höhenluft. Der Istanbulerin Gülseven macht die in der Nacht ganz schön zu schaffen.
Ich habe starke Kopfschmerzen und musste 4 oder 5 Tabletten nehmen. Jetzt geht es mir etwas besser. Beim nächsten Basislager werden wir es sehen. Aber natürlich laufe ich weiter. Ich werde doch nicht wegen Kopfschmerzen hier sitzen bleiben.
Am zweiten Tag wird das Gelände steiler und steiniger. Der Blick reicht von hier schon weit hinter die iranische Grenze. Wegen seiner Lage im Grenzgebiet und zeitweisen Kämpfen zwischen der PKK und der türkischen Armee war der Ararat einige Jahre lang für Besucher gesperrt. Guides wie Orhan konnten hier in dieser Zeit kein Geld verdienen. Und die diesjährige Saison hat wegen Corona erst jetzt begonnen. Im Takt der Wanderstöcke geht es gut 4 Stunden aufwärts zum zweiten Basislager. Für die 3 spanischen Gipfelstürmer mit ihrer professionellen Ausrüstung ist ein 5000er keine Besonderheit, für die meisten anderen in der Gruppe schon. Orhan hat aber alles im Griff.
Wir sehen immer, ob jemand in der Lage ist, das zu schaffen oder nicht. Wir haben da jahrelange Erfahrung. In dieser Gruppe gibt es zum Beispiel 4 Teilnehmer, die nie höher als 3000 Meter gestiegen sind. Ich habe mit ihnen geredet und gemerkt, die werden das schaffen.
Auch Lehrer Çağdaş gehört zu den weniger Erfahrenen. Die 2. Etappe rauf auf 4200 Meter fiel ihm deutlich schwerer als die erste. Seine gute Laune will er sich dadurch aber nicht verderben lassen.
Ich habe ein kleines Problem am Fuß, aber ich werde hoffentlich den Aufstieg schaffen. Es ist sehr schön hier. Das Wetter ist schön. Ich fühle mich trotz der Schmerzen wohl.
Das zweite Basislager ist eng und ungemütlich. Der schneebedeckte Gipfel ist auch von hier aus zu sehen, aber er wirkt keinesfalls zum Greifen nah. Gülseven, die ihre Kopfschmerzen mit Tabletten in den Griff bekommen hat, macht sich Sorgen, ob sie den Aufstieg schafft.
Ich habe Angst. Ich will nicht vom Gipfel wieder hier herunterfallen. Wir werden sehen. Ich habe nur Angst vor dem Gipfel, auch weil immer wieder Leute sterben.
Dabei ist die Nacht viel zu kurz, um sich durch Sorgen um den Schlaf zu bringen. Als die Gruppe um 1.30 Uhr aufbricht, hat sich das Gewitter verzogen. Mit Stirnlampen geht es durch die Dunkelheit.
Ich glaube, sie wollen nicht, dass wir sehen, wie hoch der Berg noch ist und wie steil der Pfad ist.
Mutmaßt Gülseven.
weiter oben vermischt sich das Geröll mit Schnee. Der Weg wird zunehmend rutschig. Einer der Teilnehmer bricht aus Erschöpfung zusammen. Anderen Mitgliedern der Gruppe gelingt es, ihn mit Essen und Trinken wieder aufzupäppeln. Die Bewegungen in der Höhenluft werden beschwerlicher und langsamer. Nach knapp 4 Stunden ist der Gletscher erreicht. Hier heißt es Steigeisen anziehen. Im Licht der aufgehenden Sonne stellen die letzten 200 Höhenmeter über den steilen Gletscher die letzte Herausforderung dar. Auf dem Gipfel weht ein eisiger Wind in die glücklichen Gesichter.
Immer wieder in der Nacht dachte ich, dass ich es nicht schaffen würde. Unterwegs habe ich oft daran gedacht, aufzugeben, aber ich habe weitergemacht. Und jetzt bin ich sehr glücklich und stolz und müde.
Alle Teilnehmer der Gruppe haben es geschafft, auch Chardash mit seinem angeschlagenen Fuß.
Der Aufstieg war schwierig. Wir haben sehr gefroren, aber besonders nachdem es hell wurde und wir die Aussicht sahen, war es ein Vergnügen. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Es war nicht eine einzige Wolke am Himmel. Jetzt haben wir noch den Rückweg vor uns. Wenn ich den geschafft habe, werde ich mich noch glücklicher fühlen.
Bis dahin geht es aber erst einmal wieder 3000 Meter nach unten. Dass die Bergwanderer beim Abstieg noch Überbleibsel der Arche Noah finden, dürfte als ausgeschlossen gelten. Ein türkischer Wissenschaftler hatte erst vor kurzem nachgewiesen, dass es sich bei der vermeintlichen Arche um einen gewöhnlichen, aber rund 5 Millionen Jahre alten Kalksteinfelsen handelt.
Jetzt noch in die Ostprignitz, 120 Kilometer von Berlin in Richtung Hamburg, nach Küritz, an der Knatter oder auch nicht. Am besten, Sie hören selber.
Zur Begrüßung wird manchem Gast Mord und Totschlag angeboten. Aber keine Angst, der Name steht für das seit dem 17. Jahrhundert in der Region gebraute Schwarzbier. Mehr weiß die Bürgermeisterin und Stadtführerin Nora Görke.
Das ist dann mit der Hanse in die anderen Städte gebracht worden, neben Tuchen und neben Getreide. Küritz ist eine Hansestadt und man fragt sich natürlich, warum. Wir liegen an der Jeglitz, die in die Dosse fließt, und auch die Jeglitz war einmal schiffbar. Und außerdem gibt es natürlich auch Handelswege von Berlin in Richtung Hamburg, die natürlich auch durch Küritz gingen, mitten durch die Stadt. Küritz war also Mitglied der Hanse der Neuzeit und jedes Jahr vertreten auf den internationalen Hansetagen.
Küritz mit dem Zusatz an der Knatter macht neugierig, denn die Knatter als Gewässer existiert gar nicht, ist aber ein gutes Werbemittel.
Wenn die Leute mit der Postkutsche aus Richtung Berlin nach Küritz kamen, um hier zu übernachten, dann wurden sie empfangen von lautem Mühlenknattern. Also an unserem Fluss, an der Jeglitz bzw. an dem Mühlgraben standen Mühlen, davon gibt es leider nur noch eine. Und die müssen so einen mordsmäßigen Lärm gemacht haben, dass Küritz den mehr spöttischen Beinamen Küritz an der Knatter erhalten hat.
Heute ist Küritz ein idyllischer Fleck Erde, aber die Vergangenheit war nicht immer friedfertig. Der mecklenburgische Raubritter Kurt von Bassewitz versuchte zweimal die Stadt einzunehmen. Dorin Wolf vom Tourismusbüro. Was plätschert denn da?
Das ist der Bassewitzbrunnen, ganz zentral am Marktplatz. Und die Küritzer und aber auch die Gäste der Stadt, die treffen sich sehr gern am Bassewitzbrunnen. Und er erzählt eine ganz besondere Geschichte. Und zwar sieht man hier, wie der Raubritter Bassewitz aus dem Boden kommt. Das war im Jahr 1411. Da hat er versucht, die Stadt zu erobern. Was ihm auch nicht gelungen ist, weil wir haben ja mutige Marktfrauen, die haben heißen Hirsebrei über ihn gegossen. Und daraufhin wurde er gefangen genommen und mit seinem eigenen Schwert hingerichtet.
Weiter geht der Bummel durch die Altstadt. Es fällt eine Infostele auf. Dort stand früher das Hotel Schwarzer Adler. Hier verkündete Wilhelm Pieck, der damalige Präsident der DDR, am 2. September 1945 die Bodenreform. Sie stand unter dem Motto Junkersland in Bauernhand. Großgrundbesitz wurde aufgelöst und der frei gewordene Boden an kleine Bauern gegeben. Es sollte ein Zeichen gesetzt werden für mehr Gerechtigkeit.
Im Saal ist dann das verkündet worden unter entsprechendem Publikum, das auch eigens dafür hier herangefahren worden ist.
Am Ortsausgang von Küritz liegt ein kleiner Flugplatz im Ortsteil Heinrichsfelde. Heute kann man dort verschiedene Fluglizenzen erwerben und auch ein Agrarflugmuseum ist dort untergebracht. Denn Küritz war einmal der größte Standort der Agrarflieger der DDR mit 85 Flugzeugen. Diese knallgelben Flieger verteilten Düngemittel über den Feldern. Reinhard Krüger war früher selber Agrarflieger. Die Maschinen vom Typ Z37 mit 320 PS Sternmotor, genannt Hummel, übrigens eine tschechische Produktion, hatten nur einen Piloten. Der hatte alle Hände voll zu tun. Denn manchmal flogen sie nur 3 Meter über dem Boden.
Man musste fliegen, man musste aufpassen, dass die Aerodynamik nicht vergessen wird beim Fliegen, sonst hört ein Flugzeug irgendwann auf zu fliegen. Man musste aufpassen, dass keine Leitungen vor einem waren. Und man musste natürlich auch noch Präzision bringen, dass das Düngemittel auch auf der Stelle auf dem Acker ankam, wo es geplant war und nicht irgendwo.
Einige der ehemaligen Agrarflugzeuge sind bei Hobbypiloten geblieben. Im Museum ist so eine Hummel zu sehen.
Auch den Sitzplatz des Piloten, wie er da drin manchmal mehr als 12 Stunden pro Tag drin saß. Es war ein toller Job, weil man ist selbstständig gewesen in der Fliegerei, hat alles organisiert mit der Landwirtschaft. Und am Abend hat man auch gesehen, was man geschafft hat. Und die Bauern waren eigentlich auch dankbar dafür, dass man dann so viel geschafft hat.
Küritz an der Knatter ist also im wahrsten Wortsinn einen Ausflug wert.
Götz Gerson war im bezauberten Städtchen Kyritz. Moderner Organist wird er genannt, Lefebure Vély. Jane Parker Smith spielt uns hier von ihm Sortie Es-Dur an der großen Försterorgel in St. Nikolaus zu Frankfurt am Main. Und damit grüßt Andrea Stopp aus dem Studio 1 in Köln und wünscht Ihnen einen schönen Sonntagnachmittag.